Ja, wir freuen uns, dass wir heute Morgen auf Gottes Wort hören können. Also ich möchte mit euch einen Ausflug machen in eine Werkstatt. Und ich gebe zu, diese Predigt habe ich vor fast genau 30 Jahren schon mal gehalten. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das ist meine Chance dann. Genau. Und diesen Ausflug habe ich damals auch in die Werkstatt gemacht. Bin auch in echt mal in so einer Werkstatt gewesen, um zuzuschauen. Ansonsten rede ich in diesem Thema, wenn es um eine Töpferei geht, eher wie der Blinde von der Farbe. Also ich kann das nicht, dieses Handwerk, aber habe mir einiges angelesen und damals auch beobachtet. Genau, und würde gerne mit euch da mal ein paar Verse lesen und uns, dass wir uns ein paar Gedanken machen können. Wir lesen derweil mal den Bibeltext. Also wenn es um den Propheten Jeremia geht, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit im Wort Gottes. Und ich werde versuchen, euch zu seiner Person so im Lauf der Predigt ein paar Informationen einzuflechten in das Geschehen, was wir uns hier anschauen. Es ist natürlich erstmal ein Buch, das in eine ganz spezielle Situation im Volk Israel hinein geschrieben wurde und auch die Predigten und Texte, die wir darin finden, gesprochen wurde. Aber wir finden auch eine ganze Reihe grundsätzlicher Aussagen, die wir an anderen Stellen im Wort Gottes wiederfinden. Und von daher können wir eine Menge ableiten, auch für unser Leben. Genau, wir lesen mal aus Kapitel 18, die Verse 1 bis 10. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt, und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Soweit zunächst mal dieser Bibeltext. Der Prophet Jeremia wurde im Jahr 647 vor Christus geboren in einer Leviten-Siedlung nahe Jerusalem. Und es war eine sehr bewegte Zeit. Wir haben uns ja in den letzten Monaten immer wieder mal mit den Büchern Esra und Nehemia beschäftigt. Jeremia ist etwas davor anzusiedeln, politisch ging es drüber und drunter, das Königreich Juda war auf dem absteigenden Ast, Gott hatte Gericht angekündigt und man spürte irgendwie, die Umsetzung dieses Gerichtes stand nahe bevor. Die Könige, die damals regierten, waren fast alle gottlos und so wurde das Volk Stück um Stück auch in diese Situation hineingeführt, zerrieben zu werden im Spannungsfeld zweier Weltmächte, Ägypten im Süden und Assyrien bzw. später Babylonien im Norden und Osten. Das ist so die Situation. Und Jeremia wird zum Propheten gerufen von Gott. Wir werden uns das nachher noch anschauen, wie das geschah. Und bei Jeremia fällt auf, dass er eine ganze Reihe von Situationen beobachten sollte und daraus geistliche Anwendungen machen sollte. So wie der Text, den wir gerade gelesen haben. Das ist also nicht nur einmal in diesem Buch. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, liest das Buch mal, es ist mega interessant. Die Prophetenbücher sind uns ja eher so ein bisschen verschlossener, aber in Jeremia passiert auch einiges. Also das ist wirklich interessant zu lesen. Und die Botschaft, die Gott seinem Volk gibt, ist brandaktuell auch für uns. Ich habe mir gedacht, wenn wir so einen Besuch in der Töpferwerkstatt machen, wollen wir uns diesen Prozess des Töpferns einmal anschauen und daraus etwas lernen. Unser nächster Schwiegersohn kommt aus einer Töpferfamilie. Sein Vater hat also ein Töpferhandwerk ausgeübt. Und wir haben vor ein paar Monaten die Familie mal besucht und haben uns auch diese Töpferwerkstatt angeschaut. Also sehr interessant. Und auch da uns einiges anhören und ansehen können nochmal zusätzlich. Und da bin ich eigentlich auch nochmal auf diesen Text hier gestoßen. Und in dieser Werkstatt hängt auch etwas aus diesem Text groß an die Wand geschrieben, von dem, was wir gerade gelesen hatten. Ja, dieser Vorgang des Töpferns, wir brauchen Material, das ist Ton. Ton an sich ist ein Material, das wenig Wert hat zunächst einmal. Das ist eigentlich eine Art Erde, also Material, das man findet, wenn man an der richtigen Stelle gräbt und sucht. Da kriegt man das Kilo für wenige Cent oder für wenige Euro. Es muss der Töpfer etwas aus diesem Material herstellen. Das ist zunächst einmal ein wichtiger Grundsatz. Ansonsten gewinnt dieses Material nicht an Wert. Also wenn man jetzt einen Klumpen Ton nimmt, wie man ihn findet, und den auf den Tisch stellt, ja, dann mag das als moderne Kunst durchgehen, aber der Wert ändert sich eigentlich nicht. Es ist schon so, dass der Töpfer den Wert des Materials ausmacht und nicht das Material selber. Gott wendet ja selber hier diesen Prozess des Töpferns an auf sein Volk Israel, und ich glaube, es ist durchaus legitim, wenn wir das auch auf uns anwenden. Und die erste Anwendung haben wir hier schon. Das Material, also wir selber, sind an sich in Gottes Augen, ich sag's mal erstmal so, wertlos, weil wir von Gott uns entfernt haben. Und der Mensch, der in Sünde lebt, der läuft ins Verderben. Den Wert, unseren Wert, haben wir durch das, was Petrus in 1. Petrus 1 beschreibt, und das wollen wir mal lesen miteinander, was uns zeigt, dass es wirklich auf den Töpfer ankommt. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, ein ganz grundlegender Vers, wir haben ihn oft gelesen. Da schreibt Petrus: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Blut des Herrn Jesus, das Leben, das er am Kreuz hingegeben hat für dich und mich, das macht unseren Wert aus. Wir sind in Gottes Augen so wertvoll, dass er seinen Sohn gab, um uns frei zu kaufen, um uns zu bezahlen aus dem Machtbereich Satans. Das ist das Schöne, was wir so ein bisschen voranstellen wollen. Weißt du, du bist hier heute Morgen und du bist wertvoll in Gottes Augen. Das ist eine frohe Botschaft. Selbst wenn du das vielleicht nicht den ganzen Tag über spürst oder andere Menschen dir das nicht spiegeln, du bist wertvoll in Gottes Augen. Gott macht das an vielen Stellen deutlich. Er hat sich geopfert für dich. Beim Ton ist es also notwendig, dass er verändert wird. So ein Klumpen Ton, der muss verändert werden, damit wir zum Schluss einen Gegenstand haben. Wir nehmen jetzt mal ein Gefäß, was hier gearbeitet wird, getöpfert wird. Und das ist auch in unserem Leben die Grundvoraussetzung für Gottes Handeln, dass wir uns verändern lassen, dass wir uns rufen lassen, dass wir bereit sind dazu, uns verändern zu lassen wie den Ton, wie der Töpfer den Ton verändert. Schauen wir mal, wie das bei Jeremia anfing. Im ersten Kapitel, da finden wir interessante Informationen dazu. wie Jeremia sich verändern ließ von Gott, dass er überhaupt in diese Position kam, Prophet zu sein, Diener Gottes zu sein und Gottes Worte an das Volk weiterzugeben. In Jeremia 1 lesen wir mal ab Vers 4. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Also Jeremia erzählt jetzt, wie das passiert ist. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Aber ich sprach, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Das ist ja interessant, dass Jeremia uns so einen Einblick gibt hier, wie er von Gott berufen wurde. Und wir können einige Punkte jetzt auch aus diesen Versen uns mal etwas näher anschauen. Zunächst mal finden wir, Gott ruft und Jeremia hört zu. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also Jeremia hört zu, er denkt über das nach, was Gott sagt, auch wenn er noch einige Einwände hat. Das können wir uns auch vorstellen in dieser Situation. Ein gottloses Volk und Jeremia wird als junger Kerl zum Propheten berufen und er fühlt sich absolut überfordert. Ich kann das gut nachvollziehen und dass er sich da zunächst einmal ein wenig weigert. Aber Gott macht deutlich, das haben wir in Vers 5 gelesen, ich habe einen Plan mit dir, Jeremia, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, ich habe einen Plan mit dir, und bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, habe ich dich schon gekannt. Das macht uns deutlich, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan hat. Und er hat dich gewollt, so wie du hier bist. Er hat dich gewollt, so wie er Jeremia gewollt hat. Klammer auf, das macht uns übrigens auch deutlich, dass ein Mensch sehr früh Mensch ist, nicht erst, wenn er zur Welt kommt. Ja, so viel mal zur Debatte, die geführt wird, auch in unserem Land, was das Thema Abtreibung und Ähnliches angeht. Also Gott hat schon sehr früh seinen Plan und hat Jeremia, also im Prinzip seine ganze Geschichte schon fertig gehabt. Genau. Vielleicht können wir zu dieser Thematik, dass Gott einen Menschen ruft, und zwar sehr früh ruft und einen Plan mit ihm hat, noch etwas lesen. Schlagen wir mal Epheser 1 auf. In Epheser 1, Vers 4, da lesen wir, wie er, nämlich Gott, uns in ihm, nämlich Christus, also wie Gott uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also dieser eine Satzteil würde reichen, um eine Stunde sich Gedanken drüber zu machen, dass die Zeit fehlt uns. Also Gott hat uns in Christus auserwählt, bevor es diese Welt überhaupt gab, vor Grundlegung der Welt, hat er dich gesehen und er hat dich vorherbestimmt zur Sohnschaft oder zur Kindschaft durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn das einer versteht, kann er sich mal kurz melden. Das ist so eine Tiefe, die hier drin steckt. dass Gott sich vorgenommen hat, dich zu erlösen. Warum dich, warum mich und warum nicht meinen Nachbarn zu Hause? 1000 Fragezeichen. Aber er hat uns vorherbestimmt und er hat uns gerettet. Er hat sich das vorgenommen, bevor es überhaupt diese Erde gab. Krass, oder? Das ist Gott. Und es wird auch ein Geheimnis bleiben, auch wenn wir vielleicht manche Erklärungsansätze finden können für dieses Thema Vorherbestimmung, Auswahl und so weiter. Es wird letztendlich ein Geheimnis bleiben und wir müssen es Gott überlassen. Er ist souverän, er ist Schöpfer. Vielleicht erklärt das uns mal später, keine Ahnung. Aber wir dürfen dankbar sein, mega dankbar, dass Gott uns gesehen hat und gerettet hat. Und so war es auch bei Jeremia, wieder Jeremia 1 jetzt, dass er Jeremia gerufen hat und eingesetzt hat. Und das macht uns deutlich, eine Auserwählung durch Gott ist immer auch mit einem Auftrag verbunden. Immer. Und wenn wir gerade gesagt haben, Gott hat uns auserwählt und vorherbestimmt, dann lasst uns diesen Gedanken bitte auch mit reinnehmen und dann nicht ausklammern. Gott wählt uns aus, weil er etwas vorhat mit unserem Leben. Er möchte uns gebrauchen für seine Sache. Bei Jeremia war es, dass er ihn zum Propheten berief. Bei uns, bei dir, bei mir ist es wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber Gott hat etwas vor. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Ja? Gott hat seinen Plan. Frag ihn doch danach. Frag ihn doch danach, was hat er vor mit deinem Leben. Und ich bin fest überzeugt, wenn du das mit ehrlichem Herzen tust, dann wird er dir das sagen. Dazu einen Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief. Auch so eine Grundsatzaussage, die wir da finden. 1. Thessalonicher Kapitel 1. Den Vers 9 oder 9 und 10 lesen wir. Da schreibt Paulus, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr, also die Christen in Thessalonich, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Da kann man sich dran freuen an so einer Aussage, die Paulus hier über die Thessalonicher trifft. Sie haben sich bekehrt, also umgewandt auf einen neuen Weg, haben ihre Gesinnung geändert, ändern lassen, von den Götzen zu Gott. Und wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden, warum hast du dich bekehrt? Weiß nicht, was du sagen würdest. Ich würde wahrscheinlich erstmal sagen, so, ja, ich möchte gerne in den Himmel. Ist auch okay, ne? Nicht das schlechteste Motiv. Aber bei den Thessalonichern, da war noch was anderes dabei. Sie haben sich bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das wird ausdrücklich hier so gesagt. Und um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das ist noch ein bisschen weiter, als um in den Himmel zu kommen. Ich glaube, dass das der Normalfall sein muss, den wir hier beschrieben finden. Und das ist auch das, was wir bei Jeremia finden. Berufen, herausgerufen, um Gott zu dienen. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also eine Auserwählung ist immer mit einem Auftrag verbunden. Eigentlich müsste man das jetzt alles noch viel tiefgehender mal durchkauen hier, weil es gibt so viele Bibelstellen, die das deutlich machen, aber es fehlt uns die Zeit dafür, sonst kommen wir in der Werkstatt nicht weiter bei Jeremia, bei dem Töpfer. Aber das wollen wir einfach mal festhalten. So, und dann finden wir bei Jeremia 1 wieder, finden wir das Interessante, dass der Jeremia sagt, oh nee, also ich nicht. Was haben wir gelesen? Jeremia sofort sagt er aber, Herr, nein, siehe, ich kann nicht reden und ich bin zu jung. Also das geht eh nicht. Nette Idee, aber das funktioniert nicht. Ich bin nicht dabei. Habe ich mich sofort erinnert an ein paar andere Beispiele in der Schrift. Vielleicht würden dir auch Leute einfallen, ja, wo Gott Leute gerufen hat und wo sie sagen, super Idee, toller Plan, aber such dir bitte einen anderen. Mose zum Beispiel war auch so einer. Nun waren das gigantische Aufgaben. Stell dir vor, also Mose bekam den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten rauszuführen, ein riesiges Volk, die nicht gerade fromm wie die Lämmer waren, und er sollte sie in das gelobte Land führen. Jeremia als Prophet, also er war ein junger Kerl, wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war, wird so ein Jugendlicher, Anfang 20 vielleicht gewesen sein, eine mega Aufgabe, einem Volk die Meinung von Gott zu sagen, wo er genau wusste, wenn ich das tue, ist die normale Folge, dass ich gesteinigt werde, weil das Volk will einfach nicht auf Gott hören. Also Aufgaben, wo man sagt, ja, das kann ich nachvollziehen, dass sie sich erstmal so ein bisschen sträuben. Aber interessant ist, dass der Einwand für Gott nicht zählt. Warum? Ist Gott rücksichtslos? Hat er kein Mitgefühl oder kann er das nicht nachvollziehen? Doch, kann er. Aber, jetzt erinnern wir uns wieder an das, was wir am Anfang gesagt haben, Gott hat seinen Plan ja schon fertig und er weiß ja schon, was kommt. Und er hält seine Hand drüber. Und er sagt, Jeremia, sag bitte nicht, ich bin zu jung. Und sag auch nicht, ich kann nicht reden. Denn wenn ich dir den Auftrag gebe, dann werde ich auch dafür sorgen, dass du ihn ausüben kannst. Wenn du hin und wieder Situationen in deinem Leben hast, wo du merkst, Gott möchte mich hier oder dort gebrauchen. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich kenne das. Dann merke ich irgendwie, das ist jetzt dran. Und habe 1000 Ausreden. Und merke aber, Gott möchte das. Dann ist das Beste, was wir machen können, einfach gehen und es tun. Weil wenn Gott seinen Plan hat und wenn es wirklich ein Auftrag vom Herrn ist, wird er dafür sorgen, dass wir es tun können. Das merken wir auch bei Jeremia. Er war jung, ja, er konnte wahrscheinlich auch nicht reden, ja. Mose sagt übrigens Ähnliches. Und zum Schluss sagt Mose, nimm mir, wen du willst, also ich gehe nicht, Punkt. Und Gott sagt, du gehst doch. Und dann geht er und erlebt 80 Jahre lang den großen, oder 40 Jahre noch, den großen Segen Gottes. Also lasst uns losziehen und den Auftrag ausüben. Und ich habe mir hier so hingeschrieben, solange Gott uns braucht, kann keine Macht der Welt uns schaden. Und daran können wir festhalten. Und das durfte Jeremia auch wissen. Solange Gott Jeremia braucht, kann keine Macht der Welt ihm schaden, weil Gott seine Hand drüber hält. Und das wird an vielen Stellen im Buch Jeremia deutlich. Vielleicht werden wir zu einer anderen Zeit mal da noch ein bisschen uns anschauen. Aus Jeremia wird jedenfalls aus diesem Ausgangsmaterial Ton ein brauchbares Gefäß am Ende. Und das ist schön zu sehen. Und das wünsche ich für unser Leben, wünsche ich uns das auch. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das funktioniert, vom Ton zum Gefäß zu kommen. Gehen wir nochmal in das Kapitel 18, wo wir den Töpfer so ein bisschen beobachten können. Und wir werden einige interessante Schritte hier sehen. Jeremia heißt übersetzt so viel wie Jahwe, also der Gott Israels, Jahwe gründet oder er festigt oder er erneuert. Das bedeutet der Name Jeremia und das ist schön, weil das ist Gottes Ziel, wenn er auch dich und mich verändern will, wenn er aus diesem Ton ein Gefäß machen möchte, dann heißt das, er ist am Werk und er hat sein Ziel und er ist es, der uns festigt, der uns gründet. Schauen wir zunächst mal, Ton muss verändert werden. Das hatten wir uns schon mal gesagt, ganz am Anfang. Durch Formen, durch Kneten des Materials, immer wieder und immer wieder. Also es ist eine sehr mühsame, lange Arbeit, den Ton zu einem Material vorzubereiten, das man dann auf der Töpferscheibe verwenden kann. Als wir uns die Werkstatt vor ein paar Wochen anschauten oder Monaten, im Westerwald, da machen das Maschinen, ja, die kneten den Ton durch, das wird heute nicht mehr per Hand gemacht, aber damals, da war das durchaus eine sehr mühsame Arbeit. Und wenn Ton denken könnte und fühlen könnte, dann würde der Ton vielleicht auch sagen, na, ob das so angenehm ist, immer so durchgeknetet zu werden, verändert zu werden. Vielleicht ist das auch unangenehm, vielleicht sogar schmerzhaft. Und wenn wir an Veränderung denken, der Töpfer weiß ja, wie das werden soll, ne? Der Ton hat kein Mitspracherecht. Dann geschehen vielleicht auch Dinge, die der Ton eventuell gar nicht möchte. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn Gott uns verändert, dann müssen auch vielleicht liebgewordene Gewohnheiten dran glauben, abgestellt werden. Vielleicht negative Seiten, die wir haben, verändert werden. Vielleicht Dinge, die uns selber viel wert sind, Gewohnheiten, die wir haben, die sich so eingeschliffen haben, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Vielleicht möchte Gott da noch ran bei dir und bei mir. Seien wir einfach mal offen für diesen Prozess der Veränderung. Zunächst mal nimmt der Töpfer Wasser, weil der Ton an sich ist in der Regel nicht so gebrauchsfertig und in der Konsistenz, wie er sein müsste. Und er nimmt mehr oder weniger Wasser dazu, um diesen Ton wirklich geschmeidig zu bekommen. Und der Töpfer weiß, wie der Ton sich anfühlen muss, wie genau er für welches Gefäß vorbereitet sein muss. Das ist für dünnwandige Gefäße anders als für dickwandige, für kleine anders als für große, für Skulpturen anders als für Töpfe oder Tassen oder was auch immer daraus werden soll. Der Töpfer weiß es. Über das Wasser finden wir auch eine Menge in der Bibel und ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist, aber ich nenne einfach mal die Bibelstelle aus Epheser 5, wo wir auch so etwas finden, wo etwas verglichen wird mit Wasser, das wir in unserem Leben einsetzen müssen. Epheser 5, 26. Da schreibt in dem ganzen Abschnitt, schreibt Paulus über Ehe und Familie, aber kommt ein interessanter Zwischensatz rein in Vers 26. Er sagt, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Gottes ist hier gemeint. Also Wasser wird verglichen mit den Worten Gottes. Und ich habe so gedacht, auch wenn das jetzt ein bisschen konstruiert ist hier und so jetzt nicht steht in dem Jeremia-Text, aber wenn wir den Töpfer beobachten, er muss Wasser dazu nehmen, um den Ton formen zu können. Und so brauchen wir es auch in unserem Leben, das Wasserbad des Wortes Gottes. Anders wird es nicht funktionieren, sonst bleiben wir spröde und Gott kommt nicht an das Ziel, das er sich vorgenommen hat. Also Wasser ist unbedingt notwendig. Ich kann dir nur den Ratschlag geben, beschäftige dich mit Gottes Wort, lies regelmäßig darin, jeden Tag. Und du wirst merken, wie dieses Wasser dich reinigt, das Wasser des Wortes, und wie es dich verändert. Gottes Wort ist wirksam. Der Herr Jesus selber ist das Wort, so heißt es in Johannes 1. Und wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, darin lesen, dann ist der Herr Jesus am Werk. Ganz automatisch, sage ich mal, ja. Je mehr du im Wort Gottes liest, desto mehr verändert dich der Herr. Also Wasser fördert diese Geschmeidigkeit. So, und dann ist es interessant, dass der Töpfer hin und wieder, wenn er diesen Ton, je nachdem in welcher Reinheit er diesen Ton findet, dass er hin und wieder mit den Fingern so kleine Gegenstände ertastet und die müssen raus und dann werden die auf Seite geschmissen. Das sind Sandkörner, das sind kleine Steinchen, vielleicht ist irgendwie ein kleiner Zweig reingeraten oder Blätter oder was weiß ich. Also Dinge, die nicht in den Ton hineingehören. Und interessant ist, je feiner das Gefäß wird, je dünnwandiger, desto kleiner sind die Dinge, die er rausholt. Also weil dann stört schon unter Umständen ein kleines Sandkorn. Also je feiner und besser das Ziel, desto mehr nimmt der Töpfer aus diesem Ton heraus. Weil er weiß ganz genau, wenn ich das drin lasse, dann wird es spätestens, wenn das Gefäß gebrannt wird im Ofen, wird es Risse geben. Und das Gefäß ist nicht brauchbar. Und so ist es auch in unserem Leben, dass Dinge, die Gott stören, einfach raus müssen. Und das ist in diesem Prozess des Töpferns, wirst du immer wieder Dinge bemerken in deinem Leben, wo du weißt, ja, das muss weg. Das sind vielleicht Charaktereigenschaften, die nicht gut sind für das Miteinander. Das sind vielleicht schlechte Gewohnheiten, die du hast. Das sind, ich sag mal so, Lieblingssünden, die wir haben in unserem Leben, wo wir schwer von lassen können. Und da nenne ich jetzt keine Beispiele, weil da weiß jeder selber und ich weiß auch in meinem Leben, was das ist und wo Probleme sind, wo wir immer wieder hinfallen. Aber es ist so, der Töpfer möchte und muss diese Dinge aus unserem Leben entfernen. Gucken wir mal 2. Korinther 6 an. Da spricht Paulus dieses Thema an. 2. Korinther 6. Ab Vers 14. Das ist auch so ein Grundsatztext, den wir da lesen. 2. Korinther 6, Vers 14. Paulus sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Also er spricht hier enge Verbindungen an zwischen Menschen, die mit Gott leben und Menschen, die ohne Gott leben. Und mit engen Verbindungen, wie so ein Joch, also wo zwei Tiere zum Gleichschritt gezwungen werden, ist zum Beispiel eine Ehe gemeint, ist eine Geschäftsverbindung gemeint oder ähnliches, wo große Gefahren drin liegen können. Und er sagt, macht das am besten nicht. Und dann begründet er das, er sagt, es gibt keine Verbindung zwischen Licht und Finsternis, das passt nicht zusammen. Und ich überspringe jetzt ein paar Verse. Und dann sagt er im Kapitel 7, Vers 1, das gehört eigentlich sinngemäß zu diesem Abschnitt mit dazu, da sagt er, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Interessante Formulierung. Paulus sagt, wir wollen uns reinigen. Jetzt denken wir wahrscheinlich, das geht doch gar nicht, das ist doch Aufgabe des Herrn. Ja, ist es. Ohne ihn wird es nicht funktionieren. Aber Paulus sagt, wir als Christen müssen aktiv werden. Wir müssen uns reinigen. Und jeder von uns weiß genau, was in seinem Leben da ist, was Gott nicht gefällt. Und das müssen wir anpacken und mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe des Herrn Jesus aus unserem Leben schmeißen. Und wenn Paulus hier davor einige Beispiele nennt und davor warnt, sollten wir das ernst nehmen. Also störende Gegenstände, Sünde muss aus unserem Leben heraus, damit dieses Gefäß gelingen kann. Und dann, wenn der Ton so vorbereitet ist, dann setzt der Töpfer diesen Klumpen Ton auf die Töpferscheibe. Und das macht er nicht irgendwo, sondern genau in die Mitte. Zentriert. Auf den Mittelpunkt. Und das können wir auch sofort übertragen, auch in unser Leben. Wir brauchen ein Zentrum, wir brauchen einen Mittelpunkt in unserem Leben und das muss Gott sein. Das ist Christus. Und um ihn muss sich alles drehen. Anders funktioniert es nicht. Anders würde dieses Gefäß nie schön und brauchbar werden, sondern irgendwas wird da rauskommen, aber nicht ein schönes Gefäß, was der Töpfer auf der Töpferscheibe dort entstehen lässt. Wenn der Herr der Mittelpunkt im Leben ist, dann kann das funktionieren. Und so war es übrigens auch bei Jeremia der Fall. Jeremia hat alle Bereiche seines Lebens von diesem Berufungserlebnis an Gott unterstellt. Wisst ihr, wie weit das ging bei Jeremia? Du kannst es nachlesen. Er hat zum Beispiel, er war ja ein junger Mann und er war schwer verliebt und wollte heiraten. Und Gott macht ihm deutlich, das ist nicht dran für dich. Und wisst ihr, was Jeremia gemacht hat? Er hat diese Verbindung gekappt, weil er merkte, das ist nicht dran für mich. Gott möchte das nicht. Das ist natürlich hammerhart und da sträubt sich ja alles in uns. Ne? Was mischt sich Gott in sowas ein? Für Jeremia war das nicht dran und Gott hatte seinen Plan. Und ich finde es enorm beeindruckend, dass Jeremia da Ja zu sagt. Daraus können wir jetzt keine Lehre ableiten, das ist, hoffe ich, klar. Aber in Jeremias Fall, da war das so. Bis in die intimsten Bereiche hinein hat Gott sein Leben bestimmt und Jeremia hat es machen lassen. Beeindruckend. Ja, kannst du ja mal suchen, diese Stelle, ich verrate mal nicht, wo es steht. Alles muss ausgerichtet werden auf Christus. Und dann ist das Gefäß fertig und dann stellt der Töpfer das zunächst mal ins Regal, um es einige Tage trocknen zu lassen. Aber so wäre das Gefäß nicht gebrauchsfertig, weil es ist immer noch an der Luft getrockneter Ton. Und wer schon mal mit Ton irgendwas gemacht hat, der weiß, wenn ich das jetzt in die Hand nehme, spätestens wenn ich eine Flüssigkeit einfülle, dann löst sich das alles wieder auf. Also du kannst Ton dann sogar nochmal verwerten, in Wasser einlagern, so macht es die Töpferei. Es wird in Wasser gelagert und dann löst sich das wieder auf und du kannst wieder neue Gefäße draus machen. Also das ist noch nicht brauchbar, der Ton muss gebrannt werden. Und er kommt in diesen Schmelzofen hinein bei sehr hohen Temperaturen. Die Zeiten sind auch unterschiedlich, je nachdem, was da gemacht wird. Und erst dann ist das Gefäß fertig und brauchbar. Und wenn noch eine Glasur aufgetragen wird, also wenn es eingefärbt wird, dann wird diese Glasur durch den Brand erst richtig schön. Und die Farben kommen dann erst heraus. Das ist super interessant. Je nachdem, was da verwendet wird, das sind ja alles Naturmaterialien aus dem Bergbau oft. Und wenn das dann gebrannt wird, dann wird es ein leuchtendes Grün, Blau oder was weiß ich nicht alles. Das ist wie so ein Geheimnis, was da passiert. Aber erst durch den Brand wird dieses Gefäß auch schön. Nicht nur brauchbar, sondern auch schön. Der Jeremia hat manches Feuer in seinem Leben durchleben müssen. Manches hat ihn geschmerzt. Und das, ich glaube schon, dass so ein Brennvorgang, das ist ja bestimmt nicht unbedingt was Schönes. Aber das Ergebnis ist gut. Und darauf wollen wir schauen. Es gibt Zeiten der Not, auch in deinem Leben. Es gibt Zeiten des Leidens, auch im Leben vieler, vieler Christen. Und ob das unsere Geschwister sind in anderen Ländern, die durch das Feuer der Verfolgung gehen müssen, oder ob es in deinem Leben ganz andere Dinge sind, wo du durch Tiefen gehen musst, nimm es als diesen Brennprozess Gottes an. Und wenn wir diese Sichtweise haben, glaube ich, dann fällt es uns leichter, damit umzugehen. Weil wir wissen, Gott hat ein gutes Ziel. Und das ist das Wesentliche, darauf kommt es an. Gott möchte mit dir Schritte weitergehen und er möchte, dass du ein brauchbares Gefäß wirst. Deshalb ist es viel besser, dass wir nicht jammern und klagen über Dinge, die wir eh nicht ändern können oder die wir nicht im Griff haben, wo wir schnell im Selbstmitleid versinken, sondern dass wir den Blick auf den Herrn lenken und sagen, ja Herr, auch wenn ich das nicht gut finde, was du machst, ist trotzdem gut. Und dein Ziel ist ein gutes. Und das wünsche ich dir, dass du das entdecken kannst, auch in deinem Leben. Jakobus schreibt davon, Petrus schreibt davon, sie schreiben von diesem Feuer, von diesem Läuterungsprozess. Jetzt könnten wir noch das Bild des Goldes mit hineinnehmen, auch der Goldschmied erhitzt das Gold und absetzen tut sich die Schlacke, also die Fremdstoffe aus dem Gold. Und je heißer es geläutert wird im Feuer, desto reiner ist das Gold am Ende. Also alles Bilder, die uns eine Menge erklären können von dem, was wir hier finden. Und wenn der Töpfer fertig ist mit diesem Prozess, dann ist das Gefäß ein brauchbares. Und das wollen wir uns zum Schluss noch anschauen, das Ergebnis. Jetzt gibt es zwei Beispiele und das finden wir auch im Buch Jeremia. Vielleicht können wir in Kapitel 19 noch gerade reinschauen. In Kapitel 19, als der Jeremia in dieser Werkstatt ist, Kapitel 18, und das beobachtet, sagt Gott ihm am Ende, so Jeremia, und jetzt kaufst du bitte noch ein Gefäß und nimmst es mit. Ich habe da noch was vor mit dir. In Kapitel 18, Vers 4 hatten wir gelesen, es kann auch passieren, dass während des Töpfervorgangs das Gefäß nicht so wird, wie der Töpfer sich das vorgestellt hat. Es missriet in der Hand. Aber dann geht der Töpfer nicht hin und schmeißt den Ton in Müll. Er nimmt den Ton wieder und fängt wieder an und macht ein neues Gefäß. Und das ist Gottes Art und Gottes Wesen. Also mein Lebensgefäß ist oft genug misslungen, aber Gott fängt wieder neu an und das ist das Schöne. Das ist die Geduld und Langmut Gottes, die wir hier finden. In Kapitel 19 finden wir ein anderes Beispiel. Da geht also Vers 1, geh und kauf einen vom Töpfer gemachten Krug und nimm ihn mit dir und einige von den Ältesten des Volkes und den Priestern und so weiter. Und dann soll er zum König gehen letztendlich Und er geht in den Thronsaal, wo der König sitzt, dieser gottlose König, und er nimmt diesen Krug und schmeißt ihn vor dem König auf den Boden und er zerspringt in 1000 Stücke. Und in Vers 11, oder ich lese Vers 10, da heißt es, und du sollst den Krug vor den Augen der Männer zerbrechen, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ebenso werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man ein Gefäß des Töpfers zerbricht, das nicht wiederhergestellt werden kann. Also das gibt's auch. Ein Gefäß, das nicht wiederhergestellt werden kann. Warum? Weil der Töpfer eigentlich fertig war damit, aber das Gefäß, ich sag jetzt mal, übertragen auf uns, nicht so will, wie der Töpfer es wollte. Ich mache jetzt noch ein Fass auf. Aber ich will es nur anschneiden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Situationen geben kann, auch in unserem Leben, wo Gott ernst redet. Und wenn wir uns immer weigern und sagen, ich weiß es eh besser, so wie Israel damals, dass Gott auch Gericht übt. Auch im Leben von Christen. Hier geht es nicht um ewige Errettung und Verlorenheit. Hier geht es um unser Leben hier auf der Erde. Und wir finden auch Beispiele dazu in der Bibel. Ich erinnere mal an den Korintherbrief, wo Paulus das schreibt in Bezug auf die Korinther. Dass Gott Gericht übt und wo Gefäße auch zerbrochen werden. Und das möchte ich einfach nur nennen, weil es dazugehört. Das zu verschweigen wäre nicht ehrlich. Gott wird nicht 1 Million Mal neu anfangen. Vielleicht schon, aber dann nicht 2 Million Mal. Er ist langmütig und das ist so schön, dass Gott diesen Wesenszug hat. Aber Gott hat auch Punkte, wo er sagt, gut, wenn du nicht willst. Er zwingt niemanden. Bei Jeremia war das Ergebnis brauchbar, und zwar höchst brauchbar. Ich will euch einfach, um ein bisschen Geschmack zu wecken, jetzt in den letzten 3 Minuten noch ein paar Punkte nennen, dass du vielleicht dieses Buch mal in Angriff nimmst. Jeremias Dienst dauerte 4 Jahrzehnte. Über 40 Jahre hat er als Prophet gedient, davon ungefähr 5 Jahre in Ägypten. Man hat ihn nachher verschleppt. Das zeigt mir, wie ausdauernd dieser Mann war. Er hatte keine schöne Botschaft zu verkünden, sondern nur Gericht. Die Botschaft, die Gott ihm auftrug, war nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir das so formulieren. Alles ist gut. Nein, er hatte nur Gericht zu predigen in dieser Zeit damals. Und lasst euch versöhnen mit Gott. Das war seine Botschaft. Und du kannst dir vorstellen, wie die Reaktion war, die er geerntet hat. Lies es bitte selber mal nach. Jeremia selber war sehr einfühlsam und sensibel als Persönlichkeit. Er hat darunter gelitten, wie kaum ein anderer. Es wird uns beschrieben, wie er in Tränen ausbricht, wie er nicht mehr kann, wie er sagt, es ist mir alles zu viel, ich möchte das gar nicht. Und trotzdem tut er es. Und er sah so gut wie nie Erfolg. Wie schön wäre das gewesen, ja, wenn es eine Erweckung gegeben hätte im Volk Israel. Nein, es waren ganz, ganz wenige Einzelne, die umkehrten oder zu ihm hielten, aber die Masse des Volkes nicht. Er wird abgelehnt, verspottet, gefangen genommen, Mordanschläge werden ausgeübt, er wird nach Ägypten verschleppt am Ende seines Lebens und dort nach jüdischer Überlieferung, das finden wir nicht in der Bibel, aber in der jüdischen Überlieferung wird er gesteinigt, weil er immer noch nicht den Mund hält und immer noch von Gott weitersagt. Er muss oft unsinnige Aufträge erledigen. So verlangt Gott einmal von ihm, dass er ein Stück Baumwollstoff an einem Fluss zwischen den Steinen verstecken soll und dann soll er wieder nach Hause gehen. Und Jeremia wird sich gefragt haben, was soll das Ganze? Und eine Zeit später soll er wieder hin und das Stück wieder rausholen und dann merkt er, das ist total verrottet und daran macht Gott ihm etwas deutlich. Kilometerwege, wo wir uns fragen würden, ja, aber wofür? Und er tut es einfach. Und in Kapitel 20 kannst du nachlesen, wie er einmal formuliert, ich kann nicht schweigen. Es brennt in meinem Inneren wie ein Feuer, das einfach heraus muss. Und das wünsche ich mir für mein Leben, dass ich nicht schweigen kann von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Und wenn wir dahin kämen, liebe Geschwister, dann, glaube ich, ist der Töpfer am Ziel. Dann hat er sein Gefäß so geformt, wie er sich das vorstellt. Fragen wir uns einfach, wie weit ist Gott bei uns gekommen in diesem Prozess des Töpferns? Wie weit ist er bei dir und bei mir gekommen? Von Gott sind alle Voraussetzungen gegeben. Er ist der, den wir hier in der Werkstatt kurz beobachtet haben. Ja, und vielleicht hast du ein bisschen Geschmack bekommen, dir dieses Buch mal vorzunehmen, darin mal zu lesen. Würde mich sehr freuen. Und vielleicht können wir uns auch noch mal austauschen darüber.